Hallo, mein Name ist Thorsten Gari, ich bin Musiker, ich habe lange in der Pflege gearbeitet. Seit Beginn der Pandemie zeichnen die Medien ein Bild, wie es in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aussieht, von dem nicht wenige behaupten, dass dieses Bild einer Korrektur bedarf. Aus dieser Motivation heraus entstand der Telegram-Kanal Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung, einem Kanal, in dem Pflegekräfte und Ärzte schriftlich und anonym aus ihrem Arbeitsalltag und ihren Erfahrungen mit und um Corona berichten. Heute spreche ich mit Steffi, sie ist Krankenschwester und eine der Mitinitiatorinnen dieses Kanals. So, hallo Steffi, schön dich zu sehen. Stell dich doch mal vor, was machst du, was hast du gemacht und warum bist du hier?
Ja, hallo Thorsten. Ich bin Krankenschwester und habe viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet, in der inneren Medizin. Einmal mit Schwerpunkt Hämato-Onkologie und im Anschluss deutlich länger mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Zwischenzeitlich waren wir auch noch im Bauchzentrum, hatten also auch noch chirurgische Patienten. Genau, und das habe ich halt eben 10, 11 Jahre gemacht und habe dann aufgrund der Umstände und des sogenannten Pflegenotstands und weil ich einfach auch, ich wollte einfach nicht mehr in diesem System arbeiten und habe dann gekündigt und arbeite jetzt in der Eingliederungshilfe mit psychisch erkrankten und geistig behinderten Menschen. Und habe dort eine halbe Stelle im ambulant betreuten Wohnen. Also sprich, das ist eine aufsuchende Hilfe bei den Leuten zu Hause. Das ist einfach Hilfe, um möglichst selbstständig zu leben. Und die andere Hälfte meiner Arbeitszeit ist in einem sozialpsychiatrischen Zentrum. Das ist eine Beratungsstelle für psychisch erkrankte Menschen und für deren Angehörige. Mhm. Genau.
Okay. Und du hast quasi mit zwei anderen zusammen den Telegram-Kanal Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung gegründet. Magst du kurz erzählen, wie das dazu kam und wie du die zwei anderen kennengelernt hast?
Ja, also genau, gegründet haben wir diesen Kanal am 6. April und das war tatsächlich eigentlich eine relativ spontane Idee. Wir waren vorher in einer Austauschgruppe für Pflegekräfte, eine relativ große Gruppe, in der sehr viel miteinander gesprochen wurde, auch über Corona und über die Maßnahmen. Und da hat sich halt herausgestellt, dass viele Kollegen und Kolleginnen im Grunde genommen die, ich sag mal, offizielle Darstellung, wie es in den Kliniken ist, eben nicht teilen. Und aber selbst dort in dieser Telegram-Gruppe, wo man ja eigentlich nur den Usernamen sieht, haben sich die Leute gar nicht getraut, so richtig viel zu erzählen. Und es waren eigentlich dann nur so Andeutungen oder halt eben ein paar wenige, die auch Klartext gesprochen haben. Und genau, und dann haben wir halt zu dritt diesen Kanal gegründet, wo man eben anonym berichten kann. Ja, und das haben seither auch schon ziemlich viele getan.
Mhm. Hättet ihr gedacht, dass es so einen Anklang findet? Ich glaube, 60.000 Abonnenten hat es mittlerweile oder noch mehr?
Nee, wir sind immer kurz unter 60.000 tatsächlich. Es schwankt immer so irgendwie zwischen 58.000 und 59.000. Das ist so das. Aber absolut nicht, nein. Also wir haben für uns gedacht, im Grunde genommen, wenn wir da so ein paar von den Kollegen mitnehmen aus dieser Gruppe, in der wir waren, und wenn wir vielleicht, keine Ahnung, vielleicht so für 100 Leute dann irgendwie einen Raum bieten, sich mal die Dinge von der Seele zu schreiben, dann ist es gut. Aber offensichtlich hat das irgendwie zu dem Zeitpunkt gut gepasst und offensichtlich war das Interesse oder ist ja auch nach wie vor da. Und das nicht nur auf der Seite unserer Abonnenten, sondern ja eben auch auf der Seite von unseren Menschen, die uns schreiben, die einfach aus ihrem Berufsalltag berichten. Und das ist auch total interessant, weil es sind halt nicht nur Pflegekräfte, sondern es sind auch Ärzte, aller möglichen Fachrichtungen dabei ist. Wir hatten Biologen, wir hatten sogar Seelsorger, Pfarrer, also im Grunde genommen jede Berufsgruppe, nicht zu vergessen natürlich die Arzthelferin, die MTAs, ne? Also ich werde bestimmt irgendjemanden vergessen, aber so im Großen und Ganzen ist eigentlich fast jede Berufsgruppe im Gesundheitswesen vertreten. Und jeder hat so einen anderen spannenden Einblick. Und ich glaube, dadurch, dass das eben anonym ist, also für die Leser anonym, für Ela und mich natürlich nicht, weil wir kommunizieren ja direkt mit den Leuten. Aber das reißt halt auch nicht ab. Also es hört einfach auch nicht auf, ne? Das ist schon verrückt.
Ja, also es scheint da ja schon so eine Diskrepanz zu geben zwischen dem, was öffentlich dargestellt wird und dem, was da wirklich passiert, ja. Und wie kamst du jetzt so zu der Kritik an den Maßnahmen und an der, ja, an dem Corona-Narrativ?
Ja, also tatsächlich, wie kam ich dazu, ist relativ einfach zu beantworten. Also ich habe am Anfang, als es losging, wie wahrscheinlich fast jeder, erstmal kurz einen Moment auch mir Sorgen gemacht und habe gedacht, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt? Das habe ich aber auch schon gemacht, als wann war das? 16, 17, glaube ich, mit Ebola. Da habe ich auch schon gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich kommt es nicht rüber. Und genau, und am Anfang war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, man muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Also ich fand schon ein bisschen komisch, dass man auf einmal den Menschen ja richtig Angst gemacht hat. Weil es hätte nach meinem Verständnis auch gereicht, einfach zu sagen, wie man es im Übrigen in jeder Grippesaison zum Beispiel tun sollte. Wascht euch die Hände, niest und hustet bitte in die Ellbeuge und wenn ihr krank seid, bleibt bitte zu Hause. Also das hätte nach meinem Verständnis ja gereicht, um die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren. Und stattdessen hat man ja im Grunde genommen völlig ja von Anfang an dramatisiert. So. Und das kam mir dann schon ein bisschen komisch vor und dann habe ich einfach angefangen, mich bei den offiziellen Stellen zu informieren, wie es ja auch eben empfohlen wurde. Und das habe ich auch getan. Und im Grunde genommen ist es also relativ, also wenn man so ein kleines bisschen medizinischen Sachverstand hat, und den habe ich als Krankenschwester natürlich, aber dann kann man auf den Seiten eigentlich vom Robert-Koch-Institut schon so unglaublich viele Informationen dazu bekommen. Und wenn man dann halt noch so ein bisschen sich einarbeitet in die Materie, also wenn man es jetzt vorher nicht zufällig weiß, zum Beispiel, wie funktioniert ein PCR-Test, was misst er denn eigentlich, ne? Und wenn man sich da so ein bisschen einarbeitet, ist es für mich ehrlich gesagt absolut unverständlich, wie man weiterhin in diesem Panikmodus verharren kann. Ich habe im Grunde genommen nichts, wenn ich jetzt sage, nichts Auffälliges gesehen, dann ist es so nicht ganz richtig, weil es ist natürlich schon so, dass diese Erkrankung, also wenn man dann wirklich an Covid-19 erkrankt, dass es natürlich schon eine schwere Erkrankung ist. Nur der springende Punkt ist einfach, das ist kein Monopol von Covid-19, sondern es gibt ganz viele Erkrankungen, vor allen Dingen in der Herbst-Wintersaison und auch bis ins Frühjahr hinein, die für ein bestimmtes Klientel einfach dramatische Konsequenzen und Verläufe haben können. Und ich habe halt auch schon letztes Frühjahr nicht wirklich verstanden, warum wir auf einmal, auch wenn sich das jetzt vielleicht dann so ein bisschen komisch anhört für andere Menschen, aber ich habe nicht verstanden, warum wir auf einmal so einen Aufriss darum machen, wenn das Altersmedian bei 83, 84 liegt. Denn das ist tatsächlich das Klientel, das halt nun mal verstirbt. Also auch schon immer verstorben ist in diesem, also wenn es irgendwie Erkrankungen gab. Und ich fand das einfach so ein bisschen skurril. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass man, wenn man über 80 ist, ja ruhig sterben kann. Das meine ich überhaupt gar nicht. Aber also es ist für mich einfach unbegreiflich, weil die Menschen sterben ja schon immer. Und das war für mich nicht erkennbar, dass sich irgendetwas verändert hätte. Ja, nur die Erkrankung hieß auf einmal anders. Und auch diese Panikmache in Bezug auf Infizierte, auch das fand ich von Anfang an äußerst merkwürdig. Denn nur weil irgendein Test positiv ist, bedeutet das ja überhaupt gar nichts. Und das fand ich so schräg, dass man auf einmal gesagt hat, jeder mit einem positiven Test ist infiziert. Und allein dieses Wort macht ja dem Otto-Normalverbraucher schon irgendwie Angst. Ne? Also ich meine, es ist ja, und vor allen Dingen ist es auch medizinisch total absurd, weil derjenige ist nicht infiziert. Also von einer Infektion spricht man im Grunde genommen in der Medizin ja erst, wenn nicht nur dieser Test positiv ist, sondern wenn auch die Klinik dazu kommt. Also sprich, wenn man Symptome hat. Ja?
Ja.
Und also ohne das jetzt hier noch bis ins Detail auszuführen, aber das war mir von Anfang, nee, nicht von Anfang an, aber relativ schnell kam mir das halt sehr, sehr komisch vor, dass man auf einmal alle Dinge, die bis dahin irgendwie galten, dass man die alle über Bord geworfen hat und einfach eine totale Panik verbreitet hat. Ja,
Ja.
genau. Und je mehr ich dann, also natürlich habe ich mich auf dem Laufenden gehalten und habe mich immer aktuell gehalten und habe auch immer, also ich glaube sogar bis zum, ja, vielleicht so Sommer, Spätsommer, habe ich immer noch gewartet, dass jetzt das Schlimme kommt, wovon Sie sprechen, denn bis dahin konnte ich das nicht erkennen.
Ja.
Also weder von den medizinischen Sachverhalten her, noch von meinem persönlichen Erleben. Ja, und das heißt, ich habe also immer gewartet und war auch immer bereit, mich selber zu korrigieren, weil ich gedacht habe, vielleicht kommt ja noch was. Aber es kam halt nichts, bis heute im Grunde genommen nichts. Also
Ja.
zumindest nichts, was ich aus dem aus meinen medizinischen Grundkenntnissen her als irgendwie höchst bedenklich finden würde.
Ja, also es ist ja so, zum einen die Qualität dieser Erkrankung, ja, also quasi die Qualität, die da dahinter steckt, das Einzelschicksal, das ist das eine, aber die Quantität, ja, wenn die nicht größer ist als das, was man bisher kannte, dann gibt es da halt eine Diskrepanz, ja, also irgendwie so in der Wahrnehmung. Und da frage ich mich, ob du dann auch Kontakt aufgenommen hast zu Menschen, die du aus, also zu Freunden, vielleicht zu Ex-Kollegen im Krankenhaus, die dir dann auch berichtet haben aus, von mir aus auch Intensivstationen oder Covid-Stationen, wie es da aussieht und wie deren Eindruck so war, ja. Ob die
Ja.
auch den gleichen Eindruck hatten wie du oder einen ähnlichen Eindruck oder ob die gemeint haben, nee, es ist wirklich ganz schlimm oder ja, wie war das?
Ja, ist eine gute Frage. Also natürlich habe ich das gemacht. Also ich habe nach wie vor Kontakte ins Krankenhaus. Ich habe Freunde, die dort weiterhin arbeiten. Und interessanterweise sogar meine ehemalige Station ist seit Frühjahr letzten Jahres auch tatsächlich Covid-Station, also sprich eine Station, die ja extra für diese Patienten eingerichtet wurde. Und das ist natürlich dann total praktisch gewesen, weil ich habe natürlich gefragt, regelmäßig, weil ich ja, wie gesagt, auch so eine Phase hatte, wo ich mir auch unsicher war, ob ich vielleicht falsch liege. Und ich habe natürlich regelmäßig nachgefragt, wie sieht es denn aus? Und die
Ja.
Kollegen haben gesagt, ja, wie immer halt. Also die konnten halt auch nicht, also irgendwie nicht das so richtig nachvollziehen, warum das alles gemacht wurde. Und ich erinnere mich, das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Wir hatten im letzten Sommer hat eine Freundin von mir geheiratet und sie hatte Glück, weil im Anfang August war dann die Feier. Und da durfte man halt eben gerade feiern. Und sie ist auch in dieser Klinik, in der ich gearbeitet habe. Und wie das dann halt immer so ist unter Krankenschwestern, man ist dann irgendwie auch sehr eng miteinander befreundet. Oder viele sind es ja. Es liegt an den Schichtdiensten im Übrigen. Man hat gar keine Chance, andere Leute zu treffen. Und das war dann tatsächlich die gesammelte Kompetenz dieser Station war auf dieser Feier. Und wir haben ja, also, wir haben sehr viel darüber gesprochen und die haben alle gesagt, ach, also, ne, weil ich habe ja natürlich gefragt, und wie ist es denn? Ist es denn jetzt, also jetzt endlich? Ich meine, hat sich das Patientenbild verändert oder sind es irgendwie dramatischere Verläufe oder so? Aber nein, es war einfach nicht der Fall. Die Patienten waren im Grunde genommen die gleichen, wie sie es immer gewesen sind. Und die, denen es richtig schlecht ging, das waren auch die gleichen, denen es früher wegen etwas, also der Erreger hätte einfach ein anderer sein können. Man konnte es jetzt nicht sagen, okay, es liegt jetzt tatsächlich an Covid-19. Es hätte jeder andere Erreger, hätte diesen Menschen einfach, ja, entweder dahin gerafft oder halt sehr, sehr schwer krank gemacht. Ja. Und letztendlich ist es auch tatsächlich bis heute so, dass Nee, das kann ich nicht so sagen, aber ich, also heute hat sich das tatsächlich ein bisschen geändert, der Blick der ehemaligen Kollegen. Da gibt es inzwischen einige, die sind schon der Meinung, dass sich was geändert hat und dass es ganz schlimm ist. Aber es ist da eigentlich eher so, also es ist aber nur mein subjektiver Eindruck, dass es jetzt einfach so getriggert wurde über Monate mit dieser Dauerbeschallung, dass man halt einfach automatisch irgendwann anfängt, da auch sehr genau hinzuschauen und es anders wahrnimmt. Ich sag mal, die Kollegen, die sich davon nicht haben groß beeinflussen lassen von dieser Panikmache, die sind heute nach wie vor der Meinung, dass diese Maßnahmen völlig überzogen sind. Und ich habe da also auch im Bekanntenkreis eben auch ein Paar, sie arbeitet eben auf dieser Covid-Station und er ist Intensivpfleger. Und ich war jetzt erst vor kurzem, ich glaube vor 3 Wochen, war ich bei den beiden zum Frühstücken und natürlich habe ich gefragt, und jetzt sind es denn jetzt irgendwie 40-Jährige, die plötzlich auf der Straße umkippen, tot oder schwer krank sind? Nein. Also ja, es gibt immer mal den einen jungen Patienten, den es schwer erwischt hat. Aber den gibt es immer. Also das ist keine, wie hast du es vorhin gesagt? Also ne, ist es nicht.
Die Quantität ist jetzt
Genau.
nicht verändert, quasi in
Genau.
der, also in der Häufigkeit, dass da jetzt auf einmal anstatt drei 40-Jährige auf Intensivstationen liege da jetzt nicht 20.
Naja, da
Oder?
liegen vielleicht schon 20, aber das liegt dann daran, dass es eine Uniklinik ist und dass die Patienten alle dorthin verlegt worden sind.
Nee, ich meine
Ne?
jetzt im
Aber
Vergleich, also im Vergleich, ne, zu vorher. So, dass jetzt, dass man merkt, oh, jetzt kommen aber wirklich sehr viel mehr jüngere Menschen, die jetzt auch schwer an einer Lungenentzündung erkranken. Jetzt.
nee. Eigentlich nicht, nein. Also wie gesagt, es gibt immer mal die Ausnahme dazwischen, aber im Grunde genommen, und die Patienten sind insgesamt schon etwas jünger geworden, aber dann reden wir auch trotzdem über Altersstrukturen, die nicht 30- oder 40-Jährige betreffen. Ja? Und insgesamt, also, aber das ist ja jetzt halt eben Hörensagen, das ist ja nicht meine persönliche Erfahrung, sondern es ist ja eben über Bekannte, deswegen finde ich das auch so ein bisschen schwierig hier jetzt für dieses Interview. Mir ging es nur darum zu sagen, ich habe nach wie vor Kontakt zu Menschen, die eben auf Covid-Stationen arbeiten und die sehen nicht, dass es irgendeine dramatische Entwicklung gegeben hätte, weswegen wir uns jetzt dringend Sorgen machen müssten. Ich würde das gerne so ganz allgemein mal stehen lassen. Genau.
Na gut, dann lass uns doch mal jetzt zu deinem jetzigen Arbeitsalltag kommen, worüber wir ja eigentlich auch reden wollten.
Ja.
Erzähl doch mal, was ist denn jetzt oder was hat sich verändert zuvor Corona? Beziehungsweise erzähl mal allgemein ein bisschen, was du machst. Geh mal ein bisschen tiefer drauf ein, was du so machst und vergleich mal quasi so die Zeit vor Corona und die Zeit jetzt, was hat sich verändert?
Naja, die Maßnahmen haben halt sehr, sehr viel verändert, ne? Also es ist, da ich habe ja 2 Stellen und in beiden im Grunde genommen hat sich einiges verändert, in der einen mehr als in der anderen. Deswegen vielleicht zuerst das, wo es weniger Veränderungen gab, das ist halt in Bewo, also ambulant betreutes Wohnen. Da war es tatsächlich so, dass es das letzte Jahr über zum Teil schon sehr schwierig gewesen ist, weil bei den Leuten, die ich betreue oder generell die vom Bewo betreut werden, ist es eben oft so, dass sie viel Struktur benötigen und dass man ja mit ihnen zum Beispiel Dinge gemeinsam macht. Also eigentlich soll der Klient sie machen und ich leite ihn an, aber sag mal, man macht es gemeinsam und da ist ja im Grunde genommen auch alles weggefallen. Also die Es wurden
Vielleicht,
jegliche.
Steffi, vielleicht sollst du gerade kurz sagen, was für Klienten du hast. Also was sind das für also Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber was haben die so? Also was haben die für psychische Leiden?
Also im Grunde genommen alles, was du dir denken kannst, das ist jetzt, also wenn ich jetzt nur auf meine Klienten schaue, die ich so betreue, dann ist davon Depressionen, Borderline-Störungen, Angststörungen eigentlich so, das sind so die gängigen Sachen. Psychosen, natürlich Psychotika, ne, auch. Im Übrigen ganz interessant, die Menschen mit Psychosen und auch zum Teil die Menschen mit Depressionserkrankungen haben den ersten Lockdown tatsächlich sogar als relativ angenehm empfunden.
Okay.
Was natürlich daran liegt, dass alles sehr viel ruhiger war und die Anforderungen einfach sehr viel geringer waren. Ne? Mhm. Also sonst ist es, also es ist häufig so, dass Menschen mit diesen Erkrankungen an ihrem Alltag schon, ich will nicht sagen scheitern, aber dass sie ihn kaum bewältigen können. Und also deswegen bin ich da ja unter anderem auch mit drin als Hilfe. Und für die war das dann teilweise wirklich auch angenehm, ne? Weil einfach diese ganzen Anforderungen weggefallen sind. Mhm. Hatte aber natürlich dann auch im Umkehrschluss für die Leute, die das brauchen, diese Struktur im Alltag, war es halt super schwierig, ne? Weil die einfach jegliche Beschäftigung weggefallen ist. Und es hat ja auch alles zugemacht. Also selbst die Werkstatt für angepasste Arbeit hat zugemacht, einfach zugemacht, die Tagesstätten zugemacht, alles. Das heißt, diese Leute, die eigentlich, mit denen man es mühsam erarbeitet hat, dass sie sich eine Tagesstruktur schaffen und diese auch einhalten, weil sie das benötigen zur Gesunderhaltung oder zumindest um den Status zu halten, die hatten gar nichts mehr. Die waren einfach, ja, da war einfach nichts. Und für dieses Klientel war, also was tatsächlich wirklich ultra schwierig gewesen ist, auch für mich, bin ich auch ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Die meisten Menschen mit dieser Schwere von psychischer Erkrankung, die dann eben auch, ne, so eine Art von Betreuung benötigen, sind oft oder in der Regel nicht in der Lage, arbeiten zu gehen. Das heißt, sie beziehen Grundsicherung. Das sind, ich meine, das sind, waren zu dem Zeitpunkt irgendwie 426, 429 Euro im Monat. Und als dann dieser erste Lockdown kam und diese viel beschworene Solidarität von der Gesellschaft, die äußerte sich dann so, dass die Menschen einfach alles weggekauft haben in den Supermärkten und die günstigen Produkte, auf die diese Menschen angewiesen sind, die gab es einfach nicht mehr. Die waren über Wochen einfach ausverkauft. Ich wohne in der Großstadt, ja. Also wir haben hier nicht nur einen Supermarkt, aber die waren alle wie leergefegt und die hatten einfach nichts. Dann waren sie gezwungen, mit ihrem geringen Einkommen tatsächlich dann diese teuren Sachen zu kaufen, zum Beispiel Barilla-Nudeln oder so, wovon sie sich normalerweise 3 oder 4 Packungen kaufen können für den Preis von einer. Und das hat wirklich einige vor wirklich Herausforderungen gestellt, weil es war Mitte des Monats, das Geld war weg und es war nichts mehr da. Und dann kann man sagen, normalerweise, okay, dann gehen wir jetzt zur Tafel. Die hatten aber auch einfach zugemacht. Die haben einfach alle zugemacht. Es hat auch niemanden interessiert. Also es war so im Grunde genommen Pech. Ne? Und das war noch so ein Punkt, wo ich für mich gedacht habe, das soll Solidarität sein, ernsthaft, aber die Menschen, die Schwächsten unserer Gesellschaft, die lassen wir jetzt einfach hier alleine. Ja? Ich fand das unmöglich, wirklich. Ich habe auch von Bevo-Anbietern gehört, die sind auch nicht mehr zu den Klienten gefahren. Die haben dann nur noch telefonische Termine gemacht, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Da kann ich mir ehrlich gesagt nur an den Kopf packen. Ja? Also ich lasse doch nicht die Schwächsten unserer Gesellschaft, also wenn wir es jetzt mal überdramatisieren wollen, in der größten Stunde der Not einer so schrecklichen Pandemie, dann überlasse ich die einfach sich selber. Also ernsthaft. Naja, das hat mich auf jeden Fall, das macht mich ehrlich gesagt auch immer noch ein bisschen fassungslos. Ne? Ja. Und letztendlich, also ja, ist es dann so gelaufen. Wir haben halt irgendwie versucht, privat was zu organisieren. Ich habe meinen Leuten auch dann, was ich normalerweise niemals mache, weil das einfach völlig unprofessionell ist. Aber in dieser Situation, ich habe denen einfach Geld zugesteckt, weil die mussten irgendwas zu essen kaufen. Ja? Und mit einem, der halt, also wo ich genau weiß, wenn ich dem Geld gebe, dann investierte das nicht in Essen, sondern in Tabak. Mit dem bin ich dann halt einkaufen gefahren. Und dann habe ich halt den Einkauf übernommen. Ne? So, weil es ging nicht anders. Die Alternative wäre gewesen, sie dann, also hört sich so schräg an, aber sie einfach dann hungern zu lassen. Ja?
Weil's, sag mal.
Wahnsinn.
Ja. Also, ja, das kommt ja dann wahrscheinlich auch immer drauf an, wer dann da quasi die betreuende Kraft ist, wenn die dann auch total verängstigt ist und dann halt sich auch abschottet, dann sind die Leute tatsächlich aufgeschmissen. Da haben sie ja Glück gehabt, dass quasi du diejenige warst, die da ein bisschen auch ja, drauf aufgepasst hat oder die da jetzt nicht ganz so verängstigt war, ja. Von den.
Ja, zumindest sage ich mal also bei meinen Leuten, ne? Da
Ja.
ja, und ich würde auch behaupten, dass die eigentlich alle relativ gut auch durch die Zeit gekommen sind, weil ich von Anfang an versucht habe, diese Angst und diese Panik immer abzumildern. Ja, also ich habe das jetzt auch nicht verharmlost. Also privat
Ja,
habe ich
ja.
mir gedacht, ne, ich sehe das überhaupt nicht kritisch, aber es ist natürlich auch nicht professionell, seine persönliche Meinung da ins Spiel zu bringen. Aber ich habe schon mit denen dann halt auch die offiziellen Zahlen angeguckt. Ich habe mit denen dann so die Tabellen angeschaut, ne? Wie sind die Positivquoten der
Ja.
Tests, meine ich. Ich habe mit denen schon darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, sich die Hände zu waschen, wenn man nach Hause kommt. Gut, auf einmal haben so Sachen dann auch funktioniert, was man vorher vielleicht irgendwie Monate, Jahre lang geübt hat. Irgendwie so Körperhygiene ist ja immer so ein Thema. Also so halt, aber mit Augenmaß, ne? Also schon nicht verharmlosen, aber eben auch nicht in Panik verfallen. Und ich glaube schon, dass viele sehr, sehr gut da durchgekommen sind. Also bis heute auch. Meine Kollegen haben es ja ähnlich gemacht. Also nicht alle. Auch da hatten wir natürlich ein paar, die waren besonders ängstlich. Also wie überall, ne? Aber
Ja.
insgesamt würde ich sagen, ja, ist schon ganz gut. Okay, aber du hattest eigentlich mal gefragt, was die Maßnahmen gemacht haben, ne? So
Ja.
mit meiner Arbeit.
Ja.
Genau, das war im Grunde genommen so von Bevo. Ja, und ansonsten war es da halt tatsächlich schwierig, weil natürlich auch viele Konflikte waren, weil ja, ne, eben auch nichts anderes mehr da war, wo die hätten hingehen können und gar kein Ausgleich mehr stattgefunden hat. Aber ich würde sagen, in Bevo ist es insgesamt eigentlich ganz gut über die Runden gekommen, wenn man mal davon absieht, dass ja tatsächlich existenzielle Probleme da waren, wie Essen, das man nicht mehr hatte. In der Beratungsstelle, in der ich arbeite, also im sozialpsychiatrischen Zentrum, da fand ich es tatsächlich schwieriger, weil wir haben im ersten Lockdown auch zugemacht. Das war eine Anordnung von oben. Und haben dann versucht, die Leute, die regelmäßig kommen, also man muss es so vorstellen, es ist zum einen eine Beratungsstelle und zum anderen auch eine Kontakt- und Freizeitstelle, wo Menschen kommen, niederschwellig, sie kommen einfach dorthin. Und wenn sie Probleme haben, dann bespricht man die. Ansonsten sind einfach Freizeitangebote. Sie haben einfach eine Anlaufstelle, ne? Und dazu muss man wissen, dass die Menschen, die zu uns kommen, häufig relativ alleine dastehen. Das bringen psychische Erkrankungen leider oft so mit, dass man wenig Kontakt hat zu anderen Menschen, dass die Familie entweder vielleicht gar nicht mehr da ist oder gar kein Kontakt besteht. Und dass es halt auch, dass überhaupt soziale Beziehungen recht schwierig sind. Das gilt nicht für alle, aber das gilt schon für einen Großteil. Und ja, dann haben wir halt zugemacht und wir haben dann versucht, telefonisch Bereitschaftsdienste zu machen, während der Zeiten, wo wir normalerweise Angebote gehabt hätten. Das ist aber, es hat nicht gut funktioniert. Und letztendlich haben wir dann auch, ich kann mich gerade nicht erinnern, ich meine, im Juli war es wieder aufgemacht. Auf jeden Fall deutlich früher als alle anderen haben wir wieder aufgemacht und haben zumindest in reduzierter Platzzahl wieder Angebote auch gemacht. Und
Auf deine Initiative hin oder war das quasi so Konsens bei euch im Team oder im, ja?
das war Konsens in unserem Team. Das war Konsens, weil wir haben auch, also auch in unserem Team gibt es ein, zwei, die schon sehr besorgt waren
Ja.
wegen Corona, die aber insgesamt den Auftrag, den wir haben, höher gestellt haben als die eigene Angst vor Ansteckung. Was ich sehr, sehr gut finde, denn das ist nicht überall so passiert. Also im gesamten Stadtgebiet waren wir halt, wie gesagt, die Ersten, die wieder aufgemacht haben und waren auch die Ersten, die wieder überhaupt persönlich Leute reingelassen haben. Als wir aufgemacht haben, haben die anderen so gerade mal angefangen, so ganz vorsichtig. Und die anderen haben auch, als es jetzt im, wann kam der nächste Lockdown? November war es, ne?
Ja.
Genau. Haben die auch direkt alles wieder abgeriegelt, so. Und wir haben aber aufgelassen diesmal, weil mein Team und ich, wir haben uns da sehr für eingesetzt und wir haben gesagt, okay, unser Auftrag ist es einfach, diese Leute natürlich unter ne, Einhaltung bestimmter Hygieneregeln und mit einem Konzept. Aber wir haben gesagt, genau das ist doch unser Auftrag, gerade jetzt. Und was dort halt sehr auffällig gewesen ist, wie gesagt, wir hatten dann zu eine Weile und dann haben wir wieder aufgemacht und als dieser erste Lockdown vorbei war, das war also unglaublich, wie viele Menschen zu uns gekommen sind, also auch mit Erstmanifestationen von einer psychischen Erkrankung, also sprich mit einer allerersten Krise. Also das ist wirklich, ich kann es nicht so in Zahlen benennen, weil wir führen jetzt, also ich führe darüber kein Buch. Es ist zum Teil ein subjektives Gefühl, dass die Fälle deutlich krasser waren, also viel dramatischer die Zustände. Ich hatte da manchmal auch so den Eindruck, die sind so in den letzten Wochen, wo dieser Lockdown war, einfach so vor sich her vegetiert. Und dann wurde wieder aufgemacht und dann ist es so wie aufgefallen, ne? Dass es halt eigentlich alles aus den Fugen geraten ist. Und zum Teil hatten wir auch Angehörige, die dann irgendwie nach diesem, also ich, das ist so wie ich mir das vorstelle, dass sie dann irgendwie auf einmal sich erinnert haben, dass sie ja noch auch Angehörige haben und dann nach diesem Lockdown das erste Mal wieder so dorthin kommen und dann jemanden vorfinden, der einfach total am Arsch ist. Also ich sag, das hört sich jetzt blöd an, aber das ist so, rein subjektiv waren die Fälle, die kamen deutlich krasser. Und wie gesagt, was nicht subjektiv ist, sondern was wirklich so ist, ist, dass wir unglaublich viele Anfragen hatten bezüglich einer Erstkrise. Wir hatten unglaublich viele im Vergleich zu sonst Anfragen wegen einer Suizidalität, was schon immer noch was Besonderes ist. Das hat man einfach nicht jeden Tag, ne? Wobei Suizidalität meint, nicht durchgeführt, sondern das Thema, ne, ist einfach da. Und da hatten wir halt auch erstaunlich viele Anfragen, muss ich sagen. Ja, von Leuten, die selber betroffen waren, die sich gemeldet haben, aber auch von Angehörigen, die es dann festgestellt haben. Ja.
Und wie seid ihr dann da damit umgegangen, dass da dann so eine Welle an, anstatt Infektionswelle, dann so eine Welle an psychischen Erkrankungen kam? Konntet ihr das dann bewältigen? Hattet ihr dann Probleme damit? Oder, also jetzt rein ja, personell, hat euch das überlastet zeitweise? Gab es da quasi eine Überlastung bei euch?
Naja, in dem Sinne nicht, dass wir jetzt überlastet gewesen wären, weil dadurch, dass wir ja viele andere Sachen nicht angeboten haben zu dem Zeitpunkt, also wir haben dann zwar 1:1 Kontakte wieder gemacht und haben auch in reduzierter Form das ein oder andere Angebot gehabt, aber ja nicht in der Masse, wie wir es vorher hatten. Das heißt, wir waren nicht überlastet, zumindest nicht von der Summe her. Das konnte man zeitlich bewältigen, aber also rein mental. Mich hat das mental total überlastet. Und es war für mich auch eine sehr anstrengende und schwierige Zeit, weil ja halt eben nur diese schweren Fälle kamen. Und vor allen Dingen auch, weil was mich richtig fertig, also mich persönlich richtig fertig gemacht hat in dem Moment war auch, ich konnte denen im Grunde ja nicht wirklich helfen. Weil normalerweise ist das so, also wir sind eine Beratungsstelle, das heißt, wir machen keine Psychotherapie oder, ne, sondern wir schauen mit den Leuten gemeinsam, okay, ne, zum Beispiel, weiß ich nicht, gehen Sie mal zu dem und dem Facharzt müssen Sie oder vielleicht können wir den und den Antrag stellen und gucken uns so ein bisschen an, okay, wie sieht denn Ihre Tagesstruktur aus? Was gibt es denn für Möglichkeiten für Sie, zum Beispiel, sich etwas stabiler zu halten? Das ist alles ganz toll, das kann man auch machen, aber das Problem ist, es gibt keine Therapieplätze mehr. Also es ist einfach nahezu unmöglich geworden, jemanden zeitnah in eine Therapie zu vermitteln. Es gibt jetzt eigentlich nur noch, und das ist seit dem Sommer so, die Option, entweder man geht direkt in die psychiatrische Klinik oder man macht halt irgendwie weiter so zu Hause. Aber dazwischen gibt es halt nichts mehr, weil es halt eben diese, ne, wie ich sagte, Angebote, die gibt es nicht. Das heißt, ich kann die Leute nirgendwo hin vermitteln, was dann dazu geführt hat, dass natürlich viele auch ein Stück weit bei uns sozusagen jetzt in der Warteschleife waren. Die konnte ich nirgendwo hinschicken, aber ich konnte ja auch nicht sagen, gut, mit der Beratung sind wir durch, dann gucken Sie jetzt mal, ich rufe Sie dann in 6 Monaten an, wenn ich was habe, ne? Also das heißt, die haben wir ja dann alle aufgefangen. Und das war teilweise schon wirklich, wirklich anstrengend, ja. Ja.
Also quasi so dieser Wille, was machen zu wollen, also helfen zu wollen, aber nicht zu können, weil, ne, die staatlichen Maßnahmen, die Verbote, die es da dann gab und dann auch quasi die Struktur, die es dann auch auf einmal weg war für die Menschen, ja, und die Hilfsangebote gab es dann nicht mehr, die Freizeitangebote gab es nicht mehr. Und du warst dann natürlich dann in der Situation, du willst helfen, aber du kannst nicht. Oder du kannst nur ganz eingeschränkt.
Ja, genau.
Und
Also ich kann schon helfen in dem Moment, ne? Also schon alleine, dass wir ja da waren und offen hatten, war ja schon für die Menschen auch schon gut. Und letztendlich haben wir das auch gemacht. Also, ne, wir haben die dann halt einfach bei uns sozusagen betreut. Also
ich
soweit das
meine,
eben möglich ist, ne? Aber eben
ja.
genau. Alles
Nicht so
andere.
wie ihr das halt gewohnt wart,
Nein,
quasi.
nein, 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 genau, überhaupt nicht. Und auch nicht so, wie es wichtig wäre, weil, also ich meine, es ist halt nicht nur wichtig, einen Psychotherapeuten zu finden oder einen Psychiater zu finden. Es ist mindestens genauso wichtig, seinen Tag vernünftig zu strukturieren und etwas zu finden, woran man Freude hat und wo man darauf hinarbeitet. Also und einfach auch kleinschrittige Ziele zu formulieren. Und mit demjenigen gemeinsam zu schauen, wie er dorthin kommt. Aber das alles ist einfach komplett weggefallen, ja. Und ist es dann im Grunde, also zum Beispiel ein schönes Beispiel, wenn du möchtest, gebe ich dir ein Beispiel,
Ja,
damit du
gern.
besser vielleicht verstehst, was ich meine. Okay. Also zum Beispiel hatte ich eine Frau, die ist nach dem ersten Lockdown gekommen, mit bekannten Depressionen und auch mit Zustand nach Suizidversuch, allerdings schon Jahre her. Und die hatte sich im Grunde genommen, soweit war sie stabil. Und jetzt merkte sie so im ersten Lockdown, wie das alles im Grunde genommen ja weggefallen ist und wie das Thema wieder präsenter wurde für sie. Und sie hat im Grunde alles richtig gemacht. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, so, ich merke, es beginnt wieder, denn das ist ja ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz wichtige Sache, dass jemand, der das merkt, sich Hilfe sucht. So ist der Weg. So, und im Grunde stellte sich für sie raus, also wir haben so ein bisschen, ne, dann herausgefunden, wo sie denkt, was sie dagegen tun könnte. Und im Grunde genommen sagte sie, es würde ihr schon reichen, wenn sie doch irgendwo hingehen könnte, wo sie zumindest ein, zwei, dreimal in der Woche hin könnte, wo sie auf Menschen trifft, weil sie fühlte sich sehr einsam und alleine. Und Tagesstätte war dann halt so, ne, wo sie sagt, okay, das kann ich mir gut vorstellen, weil ne, so viel schafft sie halt auch nicht, aber das wäre gut. Und letztendlich habe ich dann mit den Kollegen aus der Tagesstätte auch ja, wir hatten im Grunde genommen einen Termin, also das war im Sommer, als sie kam, und wir hatten einen Termin für August, wo sie sich dann vorstellen darf. Und bis dahin hatte ich die noch in so einer Malgruppe irgendwie angebunden. Und man merkt, also das hat ihr gereicht, also eine Perspektive zu haben. Ja? Und letztendlich hat sich das dann aber immer wieder verschoben, weil die Maßnahmen ja auch über den Sommer nicht vollständig zurückgenommen worden sind, weil die Plätze einfach nicht geöffnet wurden für Neuaufnahmen. Und es lief dann wirklich über Wochen so, dass sie immer mehr auch abgebaut hat. Und es gab einfach keine Perspektive für sie, weil es wurde halt immer wieder verschoben und verschoben und verschoben. Und dann kam der nächste Lockdown. Und letztendlich, ja, hat sie es halt nicht geschafft, sich dagegen zu wehren, ne? Gegen dieses Thema. So. Und das finde ich halt so, also sie hat es überlebt, ne? Es muss, sie ist Gott sei Dank rechtzeitig noch gefunden worden. Sie hat es über, oder, ne, aber sie hat es halt überlebt. Aber das sind so Dinge, und da denke ich mir, das wäre vermeidbar gewesen. Und
Ja.
das ist ein ganz klassisches Beispiel für so einen Kollateralschaden. Ja? Und dann frage ich mich wiederum, ist denn ihr Leben jetzt tatsächlich dann weniger wert? Also wer bestimmt denn, welches Leben hier zählt und welches nicht?
Ja.
Das ist das Schräge daran. Und das ist halt auch das, was mich so immer so fassungslos und so wütend dann auch zurücklässt. Ja, wenn mir irgendjemand erzählen möchte, wir müssen uns jetzt nur mal ein bisschen einschränken und wir machen das aus Solidarität für unsere Alten. Weil ich
Wir
mir
machen
denke,
das, wir machen das
was
deshalb,
ist mit
weil,
Ihnen?
ja, aber wir machen das deshalb, weil im Krankenhaus steht die Triage bevor. Und diejenigen, die das entscheiden, also diese Maßnahmen quasi entscheiden, die triagieren aber auf einer anderen Ebene. Ja?
Genau
Die
das ist
nehmen
das
quasi,
halt. Genau das. Ja.
ja.
Also möglicherweise findet die Triage nicht in den Kliniken statt, ja, aber die findet tatsächlich in den Psychiatrien definitiv statt.
Ja.
Und das ist ja das, was ich meine. Also letztendlich es sind die Maßnahmen, ja. Es ist nicht das Virus, sondern es sind die Maßnahmen und das, was die Menschen daraus machen. Denn in keiner Verordnung stand, Neuaufnahmen in einer Tagesstätte sind nicht erlaubt. Das ist nur das, was man daraus gemacht hat. Und weil natürlich es immer darauf ankommt, wie viel Angst habe ich denn selber vor diesem. Und wenn ich in einer Position bin, dass ich entscheiden kann und darf und ich habe Angst, dann werde ich diese Entscheidung immer zum Nachteil für die anderen treffen und zum Vorteil für mich. Ja?
Ja.
Und trotzdem frage ich mich, welches Leben zählt denn hier mehr? Also man kann Leben nicht gegeneinander aufwiegen, ja. Was mich nur halt so, wo ich denke, das muss man doch mal verstehen. Also Solidarität, aber doch nicht nur mir selber und den Ü80 Menschen gegenüber, sondern Solidarität doch bitte der gesamten Gesellschaft. Und da, meiner Meinung nach, haben wir ganz schön weggeguckt, ja.
Ja, klar, darum sind wir ja hier, um das auch mal ein bisschen so ja, in ein Verhältnis zu setzen, ja, dass man das mal auch, dass man da mal auch einen Blick dafür bekommt, was das für eine Auswirkung hat auf die Menschen, die dann da nicht permanent im Fernsehen dargestellt werden, die Intensivpatienten und die Covid-Patienten und von mir aus auch die Long-Covid-Patienten. Ja, es gibt auch
Ja.
sehr ja, schwer betroffene Patienten, die halt jetzt vielleicht ihre Coping-Strategien nicht mehr haben, weil es halt einfach nicht mehr da ist, ja.
Ja. Und also ich meine, ne, das ist ja tatsächlich so. Also Tagesstätten zu, Werkstätten zu, Ergotherapien zu. Was denn noch? Was haben wir denn noch?
Naja, jegliche Sportangebote auch, ja.
Jegliche Sportangebote zu, genau, also alles, einfach komplett alles.
Ja.
Und es ist tatsächlich, Thorsten, auch bis heute so, und das finde ich auch, also es finde ich tatsächlich auch ein Unding, ja, dass wir als Fachkräfte zum Beispiel nicht mit rein dürfen in gewisse Arztpraxen oder in Krankenhäuser. Dass ich muss diskutieren, dass ich mit rein darf, ja, und das ist auch so, die
Mit rein
komplette
darf.
medizinische Versorgung ist ganz grauenhaft geworden, weil wenn ich jemanden habe, der aufgrund von der Depression nur da sitzt und mit den Schultern zuckt, ja, und nicht sagen kann, was genau ihm eigentlich jetzt fehlt oder irgendwie nur einsilbig antwortet und dann irgendwie so, und der Arzt keine Information rausbekommt, kann er ihn erstens nicht richtig behandeln und zweitens die Therapie, die er ihm sagt, die hat derjenige vergessen in dem Moment, wo er aus der Praxis raus ist oder gibt sie nicht vernünftig wieder? Ja, solche Dinge halt. Also,
Also quasi,
es
das
hat
ist
ja
ja
schon.
unendlich, das ist ja das ist ja ein riesengroßes Fass, das da auf einmal aufgeht, ja.
Ja.
Dass ja niemand auf dem Schirm hat, was da im Grunde passiert, ja, dadurch. Und
Genau. Und man muss halt auch mal dazu sagen, dass zum Beispiel auch somatische Erkrankungen, ja, wie Herzinfarkte und Schlaganfälle, Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen häufiger treffen.
Ja.
Menschen mit psychischen Erkrankungen haben sowieso eine geringere Lebenserwartung als psychisch gesunde Menschen. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass sie zum einen auch anfälliger sind für diese somatischen Beschwerden, zum anderen aber auch daran, dass natürlich so Themen wie gesunde Ernährung, Sport, dass das oft nicht drin ist aufgrund der psychischen Erkrankung, dass natürlich eigene Symptome nicht ernst genommen werden, dass Therapien nicht umgesetzt werden, dass häufig auch einfach die Energie fehlt, die Energie und die Organisationsfähigkeit. Ja,
und, ja, und Geld, das Geld für eine gesunde Ernährung, wenn du erzählst, dass die Menschen ja sowieso schon am Existenzminimum leben müssen und dann, wie willst du dir dann eine gesunde Ernährung leisten? Das geht ja gar nicht.
Natürlich, klar. Ja, das kommt definitiv auch noch dazu, genau. Ne? Und das sind halt auch so Punkte, wo ich mich halt auch irgendwie frage, ne? Ich meine, die Lebenserwartungen sind in irgendwas zwischen 10 und 20 Jahre, es kommt halt immer auf die psychische Erkrankung an, weniger als der Durchschnitt. Ja? Also das heißt, wenn man, ich mache es nicht, aber wenn man rein theoretisch aufrechnen würde, ja, was jemand, der mit, der jetzt vielleicht mit 82 verstirbt, noch gehabt hätte, wenn jetzt nicht Corona wäre, wenn man das, glaube ich, gegenrechnet gegen die Jahre, die Menschen mit psychischen Erkrankungen fehlen, und wir haben jetzt viel, viel mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgrund zum einen der Angst- und Panikmache und zum anderen aufgrund der Maßnahmen. Denn das hat unmittelbare Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von vielen Menschen. Ja? Ja. Dann frage ich mich, ob die Rechnung wirklich die richtige war.
Du, das hat doch Ioannidis, hat es doch gemacht in seiner Studie. Der hat ja diese Dinge auch mit rein berechnet oder ja, mit bedacht. Ja? Und da war ja die Bilanz dann für harte Lockdowns auf jeden Fall sehr schlecht.
Ach, guck mal, siehst du, das wusste, habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass er das auch, also, ne? Dass
er das schon mal so ausgerechnet hat. Er hat diese Dinge mit einberechnet, ja. Okay. Und da ist die Bilanz sehr schlecht. Und da wundere ich mich auch, warum das dann halt auch einfach überhaupt gar nicht in der Politik ankommt, ja, dass man da auch zumindest mal drüber diskutiert. Oder dass man auch Menschen wie jetzt zum Beispiel dir oder dein Berufsstand auch die Chance gibt, mal da auch sich zu äußern und dass ihr auch Gehör findet. Mhm. Also ich sehe das halt nicht auch medial. Ja, ich meine, wenn das anders wäre, dann wären wir jetzt nicht hier wahrscheinlich. Ja? Ja. Dann würden wir jetzt hier nicht privat ein Interview machen, ja, sonst dann wäre das natürlich irgendwie institutionell, vielleicht öffentlich-rechtlich oder so, hätten die das schon längst gemacht. Aber wir machen das jetzt halt privat, ja. Und das ist halt schon, da muss man sich halt schon fragen, hey Leute, auf der einen Seite wird man dann dafür auch ja, irgendwie in so eine Ecke gestellt, in die man nicht gehört. Und ich sehe ja auch, dass du weit davon entfernt bist, irgendwie so ein herzloser Mensch zu sein, ja. Dem jetzt auf einmal die alten Menschen egal sind, ja, und der total egoistisch auf den Maßnahmen rumreitet und wieder in Urlaub will. Nee, das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Und das ist halt auch das, wo ich halt immer denke, hört doch mal den Leuten zu. Ja, hört den Leuten zu und dann kann man sich ein Bild machen. Ja, anstatt da irgendwie so solche. Ich meine, wir kennen es ja, die Diffamierung und die Worte, die verwendet werden. Naja,
ja.
Schade. Aber es ist, wie es ist. Gibt's denn irgendwas Positives, was du aus der Krise mitnimmst? Kannst du irgendwas Positives erkennen oder hast du für dich irgendwie was Positives gefunden, wo du denkst, hey, das möchte ich erzählen oder da möchte ich darauf hinweisen oder ja.
Also es hat sehr, sehr lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen, bis ich was Positives gefunden habe. Bei mir ging es auch wirklich nicht gut das letzte Jahr und hat so auch in Wellen immer eine Mischung aus Frustration und Aggression und Depression immer wie im Wechsel gehabt. Ich glaube, das ging uns wahrscheinlich allen so, wenn man einfach, ne, so machtlos war oder ja auch immer noch ist, diesen
Ja.
Dingen gegenüber. Positiv, ja. Also, was ich auf jeden Fall positiv finde, ist, dass ich durch diese Krise oder durch, ja, im Grunde genommen, durch auch die Diffamierung, die so betrieben werden, wenn man nicht so sagt, juhu, Lockdown finde ich super, lernt man die Menschen noch mal anders kennen. Ich finde das positiv. Ich finde auch, dass es rein psychologisch betrachtet spannende Zeiten sind gerade. Und ich habe das große Glück, dass in meinem Freundeskreis bis auf eine alle eigentlich meine Einschätzung der Lage teilen. Und das ist ja schon fast positiv, ne, dass man keine Freunde verloren hat.
Ja.
In der Familie sieht es leider anders aus, okay. Aber was ich total positiv finde, ist, dass ich hab so unwahrscheinlich gute Menschen getroffen in den letzten Monaten. Das ist, die hätte ich normalerweise wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich nicht kennengelernt. Also völlig egal, ob das jetzt ob du das bist, Thorsten zum Beispiel, oder Leute, mit denen ich auch schon Zeit verbracht habe, einfach so ein ganzes Wochenende, obwohl wir uns vorher gar nicht gekannt haben und immer nur so gesprochen haben und uns dann einfach getroffen haben. Und das, also ich weiß nicht, ich habe hier jetzt halt, ne, auch in meiner Stadt, habe ich einen guten Bekanntenkreis noch neu aufgebaut. Und ich bin mit den Menschen nach ganz kurzer Zeit deutlich verbundener als mit manchen Menschen, die ich schon viel, viel länger kenne. Und das finde ich sehr positiv, weil ich seit einer Weile angefangen habe, diese Krise auch nicht nur negativ zu bewerten, sondern zu schauen, was können wir daraus Gutes, Neues hervorbringen. Und da gibt es wirklich ganz viele tolle Menschen, die genauso denken und mit denen zusammen vielleicht irgendetwas Besseres aufzubauen, was auch immer das dann sein mag, egal, aber einfach so dieser Gedanke, der ist schon total positiv für mich.
Ja, aber hast du schon so eine Vision vielleicht? Vielleicht auch für einen Pflegeberuf oder für deinen Berufsstand oder für grundsätzlich für das Gesundheitswesen?
Ach, ja, eine Vision hätte ich, also, aber ob das irgendwann mal umgesetzt wird. Also generell fände ich es einfach schön, wenn wir ein Gesundheitswesen hätten. Das haben wir nicht. Wir haben ein Krankheitswesen. Niemand macht die Menschen wirklich gesund. Es gibt ein paar wenige, die versuchen das, aber im Grunde genommen halten wir die Menschen krank. Wir machen keine Gesundheitsförderung. Es ist ja auch so ein Ding. Ich bin ja keine Krankenschwester, sondern ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das ist mein Ausbildungsberuf. Ich
Ja.
habe aber niemals etwas zum Thema Gesundheit gemacht. Also zumindest nicht in meinem beruflichen Alltag. Ne? Und wenn wir dahin kommen könnten, dass wir den Menschen vielleicht einen besseren Weg zeigen könnten, wie sie nicht nur gesund bleiben, sondern auch wieder gesund werden können. Weil dazu braucht es eigentlich gar nicht so viel. Ich rede jetzt natürlich nicht von schweren Krebserkrankungen oder so, die man selbstverständlich medikamentös behandeln muss. Aber so dieses, allein dieses Umdenken, weißt du, wenn du zum Arzt gehst und du hast was und du kommst ohne ein Rezept raus, dann taugt der Arzt nichts. Ja,
Ja.
das ist ja so diese gängige Meinung. Und wenn wir davon mal wegkommen könnten, dass man nicht für alles immer irgendeine Pille einschmeißen muss, eine Salbe auftragen oder diese oder jene Behandlung braucht, sondern dass man selber an sich arbeitet und seine eigenen Lebensumstände einfach ändert und man dann auch wieder gesund wird, sogar wahrscheinlich dauerhafter gesund wird, als einfach nur eine Pille einzuschmeißen. Das
Ja.
wäre meine Vision von
Ja.
einem Gesundheitswesen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Dann danke ich dir für das Interview.
Sehr gerne.